Ich glaube, das ist etwas Normales, wenn ein solcher Neustart des Jahres ist, dass wir uns fragen, und bringt das neue Jahr was Besseres, was anderes? Wird es so wie das letzte? Ich denke, dass es nicht so viel Besseres bringen wird, dass es so sein wird wie die vergangenen Jahre. Und vielleicht bringt es uns auch noch das eine oder andere Schlechtere. Wenn wir uns aber als Menschen die Zukunft vorstellen, dann wünschen wir uns grundsätzlich eigentlich immer das Bessere. Und wir tun es ja auch in den Wünschen, denen wir den anderen entgegenbringen. Ein gesegnetes, gutes neues Jahr, einen guten Geburtstag, ein neues Lebensjahr. Da wünschen wir Dinge, die gut tun und die den Wunsch in sich tragen, dass es etwas besser wird und dass es wirklich gut wird. Bei unseren Vorsätzen, die sicherlich einige von uns gemacht haben für das neue Jahr, und unseren Wünschen schwingt Hoffnung mit. Und das ist doch gut so. Hoffnung gehört zu unserem Leben. In Bezug auf Hoffnung bin ich aber in den letzten Wochen nachdenklich geworden. Und zwar ist es mir begegnet und sehr deutlich in einer der Sendungen im WDR 5, wo über Hoffnung gesprochen worden ist, die ich zufällig gehört habe. Und dort ein Mann, und das habe ich vorher schon ein paar Mal gehört, gesagt hat, ich kriege es nicht ganz wörtlich hin, aber so ungefähr, ja, das mit der Hoffnung, ich weiß das nicht so recht, ich war gläubig oder ich bin katholisch aufgewachsen und habe das gehört mit dieser christlichen Hoffnung, die ja zum Teil dann auch über den Tod hinausweist, und das hat mir nicht geholfen. Und von daher habe ich mich von dem Glauben abgewendet, weil es mir keine konkrete Hilfe war. Das kam bei dem, was der Mann gesagt hatte, deutlich hervor. Und das habe ich in den letzten Wochen und Monaten häufiger gehört, dass Menschen nur eine Hoffnung, wenn sie von jemandem gesagt bekommen oder sie angewiesen werden, dass wir hoffen sollen, dass das nicht hilft. Und wenn ich etwas habe, was mir nicht hilft, jeder, der klug ist, lässt es beiseite. Ich brauche Dinge, die mir helfen, die mich weiterführen. Und wenn der Glaube dazu nicht beiträgt, dann macht es auch keinen Sinn, ihn zu behalten. Das wäre unnötiger Ballast, den ich mit mir rumschleppe. Deswegen möchte ich heute über diesen Bereich der Hoffnung, und ich würde noch ein Stückchen weitergehen, über Visionen, weil das ist ein etwas größeres Thema. Aber die beiden Dinge hängen miteinander zusammen. Ich möchte es jetzt nicht zu weit ausführen, weil sonst komme ich nicht an den Punkt, an den ich eigentlich möchte. Hoffnung, aber auch Visionen bleiben ein Märchen, wenn sie keine Ziele für das Hier und Jetzt in sich tragen. Dann sind schöne, fantasievolle Vorstellungen, die so märchenhaft sind, aber sie helfen mir nicht in meinem Leben. Ab und zu kreieren sie in mir eine gute Stimmung. Das ist wie ein guter Film, so eine Fantasy-Geschichte und so. Das sind für kurze Zeit, ach, ist man dann ganz gut. Abends hilft das auch manchmal, kann man ganz gut ins Bett gehen und hat noch den Film in sich nachklingen oder die Bilder, die man dann dort erlebt hat. Unsere Gemeinden, Unternehmen können nicht lange übernehmen, ohne krank zu werden, wenn sie keine Vision haben. Eine große Herausforderung an uns in diesem Jahr. Und aus diesen Visionen müssen, wenn es sinnvoll sein soll, müssen Ziele und Richtlinien folgen. Das heißt, es muss eine Handlungsoption daraus entstehen. Auch wir persönlich, jeder von uns braucht eine Vision für sein Leben, weil es darum geht, das Leben zu meistern. Es kommen so viele Schwierigkeiten in unserem Leben, die wir uns nicht aussuchen und die plötzlich hereinbrechen oder die wir manchmal auch schon ahnen, dass sie näher kommen. Und wir müssen damit umgehen lernen. Und wenn ich keine Vision habe, wenn ich nicht weiß, wie ich damit umgehen möchte und will, dann wird es sehr schwierig. Ich bediene mich heute Morgen mal eines Autoren, Daniel Zinde, der etwas über Leitung und Führung geschrieben hat. Und er hat das Buch geschrieben, Geistesgegenwärtig führen. Ich finde es sehr faszinierend, weil er dort diesen Bereich des Managements und auch des Leitens bezieht im Zusammenhang mit dem Glauben und was der Glaube in diesem Raum bewirken kann und wie er uns dort unterstützen kann und helfen kann. Und er sagt, nach meiner Überzeugung gehen Visionen aus dem dreifachen Hören hervor. Also es bedeutet, wenn wir Menschen in die Zukunft blicken, für mich selber, für unsere Gemeinden, für Firmen, dann sollten wir das aus einem dreifachen Hören heraus tun. Und er sagt, das Erste ist Hören auf die Welt, die uns umgibt. Das Zweite ist das Hören auf mein Inneres. Und das Dritte ist das Hören auf Gott. Weiß nicht, ob wir gerade eben gut beim Evangelium zugehört haben oder ob uns diese Stelle, weil sie uns bekannt ist, an dem einen oder anderen Punkt verweilt haben und uns so vielleicht nicht aufgefallen ist, wie Maria reagiert auf das, was passiert. Sie macht nämlich genau das, was Daniel Zindel geschrieben hat. Als allererstes hört sie. Sie hört eine Botschaft, sie hört das, was aus der Welt, von den Hirten, von den Engeln auf sie zukommt. Sie hört das. Als zweites, sie bewahrt die Worte. Und als drittes, sie bedenkt sie in ihrem Herzen. Und ich möchte David Zindel als Hilfe nehmen, darüber kurz nachzusinnen, weil es für uns wichtig ist, wie wir mit unserer Zukunft umgehen, was aus diesem neuen Jahr wird. Denn unser Jahr wird sich nur ändern, wenn wir uns verändern. Äußere Einflüsse, wir können sie zum Teil in einem ganz kleinen Rahmen in unserem Umfeld mit verändern. Aber wir haben nichts zu tun mit den großen Machthabern, mit diesen vielen Bereichen. Trotzdem ist die Möglichkeit, dass wir unser Leben so verändern, dass es gelungen ist, trotz aller Katastrophen, trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller Mühen, trotz allem Schönen natürlich auch. Und wir haben das in der Hand. Er sagt, die zeitliche Abfolge dieses Hörens und dieser Vorgänge, er sagt, das kann auch Sehen, Schmecken, Fühlen sein. Es geht um Aufnehmen. Die Reihenfolge ist nebensächlich. Bei Maria war es so, sie hörte, sie bewahrte und sie bedachte. Er sagt, das geht aber immer mal wieder im Leben durcheinander. Das ist nicht unbedingt so. Und das lässt sich auch oft nicht klar unterscheiden. Dieses dreifache Hören kann ich alleine üben. Hilfreich für das dreifache Hören ist aber auch ein Team, sind Menschen, mit denen ich zusammen bin, weil wir daran einander inspirieren, ergänzen und korrigieren. Und ich bin zurzeit, habe ich das große Glück, ein pastorales Team zu haben, das das tut und Menschen drumherum. Er legt es aus und sagt, in die Welt hineinhorchen. Was heißt das? Die Visionen sind innere Aufträge, können entstehen allein nur, dass ich die Zeitung lese. Sie entspringen aus einer feinen Beobachtung des gesellschaftlichen Lebens heraus. Wenn wir wie Seismographen wahrnehmen, was sich in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kirche tut. Wir spüren eine Not der Zeit. Wir sind dabei, ne? Wir spüren eine Not der Zeit und manchmal können wir damit nicht umgehen und sagen, jetzt kann ich nicht mehr anschalten, jetzt schalte ich aus oder ich lese nicht mehr. Oft sind es ganz alltägliche, konkrete Begebenheiten, aus denen dann aber eine Berufung wachsen kann. Daniel Goudewehr, unter anderem ehemaliges Vorstandsmitglied der Volkswagen AG, beschreibt in seiner Biografie, wie er um die richtigen Autoprodukte rang. Hören wir mal hin, wie er dieses Hineinhorchen in die Welt beschreibt. Er sagt, ein guter Manager muss am Puls der Zeit sein, Trends erschnuppern, noch ehe sie Realitäten sind, Weitsicht besitzen, verbunden mit einem gesunden, dabei aber aktiven Pessimismus. Auch interessant, gesund, aber aktiver Pessimismus. Seine Aufgabe ist es herauszufinden, was der Kunde von heute braucht und welche Einflüsse sein Denken und seine Ansprüche von morgen prägen. Diese Botschaft muss im Unternehmen vermittelt werden. Darum muss ein Top-Manager in meinen Augen ein Generalist sein, ohne Scheuklappen, der Zusammenhänge erkennt und daraus Richtlinien für die Zukunft entwickelt. Ich habe mir dabei gedacht, der gute Mann ist in Rente. Die scheinen das bei VW anscheinend nicht weitergetan zu haben. Nicht genügend. Also wir sehen ja jetzt an den wirtschaftlichen Folgen, gerade bei VW, was passiert, wenn Menschen keine Visionen haben und daraus Vorschläge und Richtlinien und Ziele entwickeln für die Zukunft. Goudewehr zitiert Albert Einstein, um den objektiven Wert der Intuition zu belegen. Ich glaube an Intuition und Inspiration, sagt Einstein, und das ist wichtiger als Wissen. Denn Wissen ist begrenzt, während Fantasie die ganze Welt umfasst, den Fortschritt anregt und Bewertungen auslöst. Streng betrachtet ist es ein realer Faktor in der wissenschaftlichen Forschung. Die Intuition, wir verharmlosen dieses Wort immer wieder und wir nehmen es nicht ernst, aber die Intuition ist was ganz Wichtiges. Und intuitiv kann ich nur handeln, wenn ich zu mir selbst in Beziehung bin. Also das neue Jahr, wenn wir hören lernen wollen, auch für uns, für unsere eigene Veränderung und dafür, dass wir die Welt mitverändern, dann geht es auch darum, wieder tiefer zu sich zu kommen und in die Intuition hineinzuhorchen, hineinzukommen. Das ist einmal so, dass die Welt hören, und dann sagt er, dass in sich hineinhorchen heißt, Aufträge können aus dem Lesen im eigenen Herzen entstehen. Mit dem Wort Intuition ist dieses zweite Hören schon einmal angedeutet. Was sagen mir meine Gefühle, meine Gedanken, meine inneren Eindrücke? Eine Beobachtung gibt mir zu denken, ich habe daran zu kauen, ich muss sie verdauen. Ich sage dann immer, ich gehe damit schwanger. Eine Idee, wörtlich etwas innerlich Geschautes, unsere Idee heißt etwas innerlich Geschautes, lässt mich nicht mehr los, ich sehe es andauernd vor mir. Das kann passieren, dass ich das immer vor mir sehe und am Tisch sitze und gar nicht mitkriege, was das Gespräch des Tisches ist, weil ich innerlich bei etwas bin. Und wenn es nicht irgendwie Verarbeitung von Wut oder Zorn oder solchen Dingen ist, dann kann es etwas sehr, sehr Produktives sein. Also Intuition in sich hineinhorchen ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Und dann das Dritte, auf Gott hören, auf Gott horchen. Aufträge können aus dem Lesen der Schrift entstehen. Ich denke da zum Beispiel an eine Frau, die in der persönlichen Stille ein Wort der Schrift als Vision erhielt. Brich dem Hungrigen dein Brot. Daraus entstand eine Unternehmervision, die nicht etwa in einer Bäckerei, sondern in einer Seelsorgearbeit ihre Erfüllung fand. Zentral, sagt er, ist, dass wir aus der Welt erhorcht und das, was aus unserem Herzen stammt, in der Stille vor Gott bewegen. Die Bibel hat für diesen Prozess sehr schöne Ausdrücke. Und der erste kommt aus dem Alten Testament. Das Wort Hagar, das wörtlich Gurren einer Taube oder das Knurren eines Löwen bezeichnet. Im Psalm 1 heißt es, glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt. Darüber gurrt oder knurrt. Auch lustig. Tag und Nacht. Es kommt ja auch manchmal vor, dass wir im Bewegen dieser Dinge Selbstgespräche führen. Vielleicht ist das damit gemeint, mit Gurren oder Knurren. Und im Neuen Testament wird von den Hirten zu Bethlehem berichtet, Maria merkte sich jedes Wort und dachte darüber nach. Luther übersetzt, und wir haben diese Übersetzung gerade eben gehört, und er wog sie in ihrem Herzen, bedachte es in ihrem Herzen. Es gibt unterschiedliche Übersetzungen. Das griechische Wort Symbalein bedeutet wörtlich hin und her werfen. Hin und her werfen. Unser Wort Symbol kommt davon. Das Symbol ist die Verdichtung aller Mosaiksteinchen zu einem Bild, das alles auf einen Punkt bringt. Und dafür muss es immer wieder zusammengeschmissen werden, auseinandersortiert werden. Für mich geschieht dieses Erwägen und Verknüpfen aller Fakten im Gebet, indem ich alles vor Gott ausbreite. Wenn ich diese Predigt vorbereitet gehabt hätte und in dem Gespräch mit diesem Mann im WDR 5 gewesen wäre, hätte ich ihm gesagt, ja, das kann sein, dass Ihnen Menschen etwas über Hoffnung gesagt haben. Und das kann sein, dass sie vertröstet haben auf eine Ewigkeit. Aber es gibt etwas, und das sagt er, alles, was mich bewegt und umtreibt, bringe ich im Gebet vor ihn, ins Ewige. Also in eine andere Atmosphäre, eine andere Dimension. Um von da heraus wieder eine neue Inspiration zu erhalten. Das bedeutet, es geht mit dem Verweis auf, dass wir Gott, den Ewigen, haben und dass er für uns das Leben für die Ewigkeit für immer hat und gibt, geht nicht daraus, dass es eine Vertröstung sein soll, sondern dass es eine Inspiration sein soll. Dass ich von einem höheren Standpunkt aus etwas sehe und damit noch einmal in einen ganz anderen Gedankenkontext hineinkomme. Sie wissen das alle. Ich habe heute Morgen ein Bild von Gemeindemitgliedern bekommen, die in einem Skigebiet sind und ihre Wohnung war oberhalb des Skigebietes und sie hat ein Foto geschickt und man kann schön runtergucken und sieht alles. Das kennen wir auch, wenn wir auf einen Berg steigen, wenn wir auf eine Erhöhung steigen. Es reicht ja hier schon der Phoenixsee-Hügel. Einmal hochsteigen, dann können wir auf Hürde runtergucken. Dann sehen wir es aus einer anderen Perspektive. Das brauchen wir immer wieder und das ist damit gemeint, wenn Gott sagt, ich bin der Ewige und ich gebe dir Leben und du sollst dich von der Ewigkeit her denken. Also zum Abschluss machen wir Pläne, schmieden wir Ideen, klären wir unsere offenen Fragen mit ihm. Aber hören wir auch in die Welt hinein, was dort ist, was dort für mich zum Klingen kommt. Und sind wir bei uns, scheuen uns nicht, auf unsere Intuition zu hören oder auch wieder zu lernen, auf sie zu hören. Wir hören auf so vieles und ganz häufig auch auf viele andere Stimmen, manchmal auch der Menschen, die mir nahe sind und mich vielleicht in irgendetwas beeinflussen wollen. Es geht darum, herauszufinden, wie ich mich verändern kann, wie ich dorthin komme, dass mein Ja gelingt, wie ich diesen Dreisatz des Hörens, die Welt in mich hineinhören und mit Gott zusammenhören und bedenken, wie ich das umsetzen kann. Denn davon hängt meine Umwelt ab, weil ich derjenige bin, der natürlich mit das eigene Umfeld prägt. Amen.